Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Hier ist ja nochmal der Sommer-Podcast. Ja, tatsächlich, wir sind immer noch im Sommer und immer noch in bester Sommerlaune. Euer Michi Klein.
Der
ja.
André Hart.
Ich dachte, du sagst jetzt mal Andi, liebevoll. Aber das kriegen wir auch noch irgendwann.
Andi. Aber Andi ist doch von Andreas, das geht nicht.
Andi.
Willst du Andy?
Als Kind hieß ich Ante. Ich weiß ja, auch
das
nicht,
Ante. Das schon mal erzählt, aber Ante ist Anti. Ich kann dich Anti nennen, vielleicht. Ich habe jetzt sofort. Du bist immer so Anti. Du bist der Anti.
Ja, Sommer. Nee, gar nicht. Ich bin gar nicht Anti. Ich bin eigentlich ein Sommermensch. Und wir sind noch mittendrin in den Ferien und sind noch nicht gut genug und haben es noch nicht weit genug gebracht, um uns eine längere Sommerpause verdient zu haben. Das heißt, so die schönen und reichen, die großen Stars und die großen Shows im Fernsehen, die machen ja 3 Monate Sommerpause. Das war ja früher so, Wetten, das und weiß ich, wie es bei Flori Silbereisen ist, hat das auch ja das.
Ja, ich glaube, der zeichnet dann im April einfach mal 3-4 Sommerfeste auf, um die dann im Sommer senden zu können oder so.
Also ich dachte, das Sommerfest wird dann im Frühjahr aufgezeichnet und im Herbst ausgestrahlt.
Das kann große auch sein. Sommerfest. Aber du dachtest jetzt so an die großen Lagerfeuersendungen, Wetten, das oder so, Thomas Gosch. Wobei, der war doch dann auch auf Mallorca immer da, in dieser Arena zwischendurch.
Ja, stimmt. Es gab ein Sommerspecial. Also, Special. Ich bin ja eigentlich noch im Urlaub. Also, okay, dann nennen wir diesen Podcast heute das Sommerspecial von Micha Klein und Anti-Andy
Hart.
Hart.
Ja, ich wollte nur helfen mit deinem Nachnamen, falls er dir entfallen sein sollte in diesem langen, langen Urlaub, den du gemacht hast.
Ja, und das ist gut so, weg gewesen zu sein aus Deutschland, weil es hat uns ja voll erwischt mit der ja dann mittlerweile zweiten Hitzewelle. Ich glaube, die erste Hitzewelle hatten wir im letzten Podcast schon besprochen. Jetzt wieder die Ergebnisse des Monats Juli. Es war der heißeste jemals gemessene Monat. Ich glaube sogar weltweit.
Ja, richtig, oder? Genau. Das ist ja immer das Maßgebliche auch für das Indiz des Klimawandels. Also sprich, dass es nicht nur irgendwo mal in einer Region der Welt mal ein bisschen wärmer war, dann ist es in einer anderen etwas kälter, sondern eben, wenn man alle Temperaturen vergleicht rund um den Globus, dann sieht man, ja, es ist noch wärmer geworden. Es war rekordmäßig und vor allem, es war ja in Deutschland, vor allem im Westen Deutschlands, 3 Tage hintereinander über 40 Grad mit 9 Allzeitrekorden. Und also, dass es mal 40 Grad wird, das hat es auch früher schon mal gegeben, ja. Aber ganz punktuell in einzelnen Städten und das ist immer die Ausnahme gewesen. Und jetzt war es ziemlich flächendeckend und in mehreren Städten sogar 3 Tage hintereinander. Also das ist wirklich komplett neu, das hat es so noch nie gegeben.
Ja, und wir haben alles falsch gemacht vor 20 Jahren. Wir hätten vor 20 Jahren wirklich alle Kohle, die wir hatten, zusammenkratzen sollen, dann irgendwie noch mit dem Chef von der Sparkasse in Puff gehen, dass der uns einen Kredit gibt und hätten uns irgendwie an der Ostsee ein Haus bauen müssen.
Ich habe auch schon gedacht,
was du heute vermietest, was du einfach irgendwo in erster Strandlinie in Warnemünde oder was auch immer, hättest du damals vor 20 Jahren, kein Mensch hätte geglaubt, dass das mal so ein gigantischer Boom wird. Oder
ja, vor allem, wie die Menschen jetzt auch, sie sind ja dann auch enttäuscht, wenn es mal 2 Tage Regen gibt, weil das sind sie aus Mallorca dann irgendwie dann vermeintlich nicht gewohnt. Hm. Aber tatsächlich, also ich kann mich auch erinnern, früher meine Urlaube an Nord- und Ostsee, das war ein Jahr mal schön und dann 6 Jahre lang furchtbar. Das war einfach das normale Sommerwetter in Deutschland und jetzt in den letzten Jahren, warum soll man weit wegfahren, wenn man doch schön irgendwo jetzt bei uns im Norden Urlaub machen kann? Die Ostsee ist ja traumhaft schön zum Beispiel und da hat man praktisch fast das gleiche Klima, als wenn man ans Mittelmeer fahren würde.
Wollte ich sagen. Und das ist ja ein Zustand, Michael, der sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr ändern wird, oder? Du als Meteorologe, kannst du was dazu sagen? Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass das so bleibt, oder?
Ja, was heißt so bleibt? Also es ist ja so, dass nicht jetzt jedes Jahr diesen Sommer bringen muss. Wir haben jetzt das letzte Jahr war sehr heiß, dieses Jahr war sehr heiß. Es kann natürlich immer nochmal anders kommen. Also ich habe da immer ein großer deutscher Klimaforscher, der kommt immer mit seinem gezinkten Würfel, also unter dem Motto, es kommt dann häufiger mal die 6 als sonst.
Wer ist das, Kachelmann? Oder
nee, der Multiplativ aus Kiel. Aber der hat wirklich jedes Mal gebetsmühlenartig, das ist wie ein gezinkter Würfel. Ich habe ein viel schöneres Bild. Jetzt schön, dass du mich darauf ansprichst. Kann ich das endlich mal loswerden? Habe ich noch nie jemandem erzählt. Es ist im Prinzip wie mit der roten Ampel. Stell dir vor, du fährst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, mitten im Wald gibt's eine Ampel und die schaltet mal auf rot und dann wieder auf grün und die hat so eine Phase, dass sie immer eine Minute rot ist und eine Minute grün. Und wenn du da lang fährst, hast du mal Glück, du kommst mal durch und einmal musst du da stehen. So, und wenn du jetzt diese Ampelphasen ein bisschen verstellst, dass die jetzt 1 Minute und 10 Sekunden lang rot ist, so wie jetzt mit dem Klimawandel es tendenziell immer wärmer wird, dann heißt das nicht, dass du jedes Mal an dieser roten Ampel stehst, sondern du kannst auch Glück haben, dass du durchfährst und es ist grün. Aber die Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich zu, dass die Ampel dann für dich rot ist. Und so ist es mit den Sommern auch und insgesamt mit dem Wetter. Es wird halt tendenziell immer wärmer.
Okay, alles klar.
Hast du mein Bild verstanden?
Ich versuche es jetzt gerade irgendwie noch einzuordnen, aber ich denke schon.
Also ja. Schön Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein bisschen.
Ne? Ja, ja. Bringt uns jetzt aber auch nicht zu dem Haus an der
Würfel Ostsee. Findest du besser? Schade.
Würfel ist besser, ja.
Findest du der Würfel? Wer kennt denn einen gezinkten Würfel?
Ich finde der Kachelmann. Ach nee, es war ja nicht der Kachelmann. Das war der andere.
Ja, ja, richtig, genau.
Der Klimaforscher.
Ja.
Ja, Sommerpodcast, immer noch Ferien. Du gehörst ja zu den Menschen, die durchziehen. Ja?
Ja, genau. Jetzt wirst du mich wieder beleidigen. Das hast du in letzter Zeit im Radio immer getan. Das heißt, dass du sagst, die Menschen, die in der Hochphase, wenn hier wirklich die Hütte brennt, zu Hause bleiben, dass das die eigentlich Faulen sind, weil ja. Wir dann weg sind, wenn das so Arbeitsleben wieder beginnt. Ja.
So ist es dann, wenn das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird. Also wenn es dann im September wieder richtig losgeht, dann seid ihr weg.
Ja, dann
sagt ihr, oh, wir haben den ganzen Sommer durchgezogen.
Ja, ist so.
Ja, und das sind die eigentlichen Drückeberger. Also meiner Meinung nach.
Ja, wobei wir sorgen dafür, dass es auch in den Urlaubsregionen ein bisschen ausgeglichen ist. Also dass nicht immer nur alle in einem Schwall kommen, in 2-3 Wochen alles explodiert und danach werden die Menschen depressiv, weil keiner mehr kommt. Deswegen, ich fahre dann immer so im September und muntere sie einfach ein bisschen auf. Und diejenigen, die ausgepowert vom Sommergeschäft, die muntere ich dann einfach nochmal ein bisschen auf.
Ich sag dir, es ist so voll im Süden Europas. Ich habe ja so ein bisschen eine Südeuropa-Tour gemacht, also erst Fahrradtour, da hat man, glaube ich, im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Da war so Österreich, Schweiz und Italien dann natürlich mit Triest. Über Triest hat man, glaube ich, auch schon was gesagt. Diese künstliche Stadt, also für mich künstliche Stadt, Maria Theresia, damals Kaiserin. Haben wir das besprochen?
Das haben wir
Die Kaiserin von Österreich, die es quasi so aus dem Boden gestampft hat. Also den Ort gab es schon länger, aber die hat dann quasi so ein klein Wien aus Triest bauen lassen. Damals gehörte das ja alles noch zu Österreich. Ungarn. Und das wirkt irgendwie steril. Das ist irgendwie Triest nicht so doll. Aber irre voll. Und dann ging's weiter nach Südfrankreich. Ich war ja noch nie in meinem Leben in Südfrankreich. Und Micha Klein hat immer so geschwärmt und hat gesagt, oh, du musst da hin. Da bist du ja dann im September.
Ja, wobei ich der Ecke...
Wenn du dich drückst.
Genau, also wenn ich mich drücke. Du warst ja in der Ecke so Cannes, Nizza, so ein bisschen in die Provence rein. Das ist so eine Ecke, da war ich zwar auch mal vor ewigen Zeiten, aber nicht so häufig. Wobei ich lustigerweise und wir haben uns nicht abgesprochen, ich dann im September tatsächlich in der Region auch nochmal bin. Deswegen, Nizza habe ich zum Beispiel in Erinnerung, ja, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt hinfahren. Hat es dir gefallen da?
Nizza, gut, ich habe jetzt nicht direkt in Nizza die Zeit verbracht. Wir waren ein kleines Stückchen weiter, ist das dann nördlich? Ja, na klar, nördlich. Aber direkt an Nizza dran, das sind vielleicht 10 Kilometer oder so, klebt der kleine Ort Saint-Paul. Mhm. Und den muss man schon mal gesehen haben. Das ist toll, das ist also ein winzig kleiner Ort und du hast das Gefühl, völlig aus der Zeit gefallen zu sein. Also so Mittelalter, kann man das so sagen, Südfrankreich Mittelalter. Beim Mittelalter denkt man immer so an Städte wie, keine Ahnung, Quedlinburg oder sowas, so Fachwerkhäuser. Das ist natürlich ein anderes Mittelalter dort. Also das sieht alles sehr, sehr alt aus, sehr, sehr authentisch und wirklich kleine, süße Restaurants. Also Saint-Paul, absolut eine Empfehlung, wert, natürlich hoffnungslos überlaufen.
Ja, das auch, ja.
Das auch, aber trotzdem sehr, sehr schön. Nizza, das fand ich spannend. Also es ist ja so ein bisschen das Bermuda-Dreieck, was ich mir angeguckt habe. Nizza, Cannes, Monaco natürlich. Und ein unfassbar verschwenderischer Reichtum. Ich habe super Yachten gesehen, wo ich überhaupt nicht wusste, dass sowas existiert. Also man kennt das ja ein bisschen aus dem Internet und hat mal Fotos gesehen. Aber wenn man dann vor so einem 500, 600 Millionen Palast steht, vor so einem schwimmenden Palast, da fällt einem nichts mehr ein. Das ist irre. Ich habe viel über Marx nachgedacht.
Wolltest du enteignen oder was?
Karl Marx, nee, das ist ja dieser Kontrast, dieser Gegensatz ist so massiv, weil du mich gefragt hast, wie mir Nizza gefallen hat, eigentlich nicht so. Nizza ist so mal schnell was zum Durchfahren und du hast ja dort immer diese Stadtautobahnen, die sich über Kilometer ziehen und an diesen Autobahnen hast du wirklich dann eben so diesen Kontrast zu diesem irren Reichtum. Du hast ja dort kilometerlang so runtergekommene Sozialwohnsiedlungen, wo wirklich Menschen, wo Tausende, wo Zehntausende Menschen wohnen und nicht wirklich schön wohnen.
Ja, aber das hast du doch bei jeder Großstadt.
Und 2 Kilometer weiter oder 1 Kilometer weiter Richtung Hafen oder Richtung Strand oder Monaco ist ja dann, wie weit ist denn Monaco weg? 20 Kilometer oder so?
Ja, sowas mit
hast du dann diese Superreichen, die sich da tummeln? Das ist irre.
Ja, wobei Monaco, ehrlich gesagt, das sind doch auch Sozialbauwohnungen für Reiche. Also wenn du die anschaust, das sind alle so Hochhäuser, die kosten halt, da kosten die 20 Quadratmeter Apartments dann eben Millionen. Aber das ist doch auch alles so eng gequetscht. Da möchte eigentlich auch keiner wohnen, der getrost bei Verstand ist.
Nicht wirklich. Also es gibt gibt da sicherlich auch schöne Ecken, was ich gesehen habe. Aber im Großen und Ganzen trotzdem, was so das ist. Ich glaube, so ein Schiff, so eine Yacht, das verdienen wir nicht im Jahr, was die alleine an einem Tag, was sie an einem Tag kostet. Einfach nur vom da rumliegen.
Ja, ja, die Liegegebühren plus wenn du dann irgendwo mal 10 Meter fährst, hast du ja so viel Liter, was haben die Diesel, Schiffsdiesel verbraucht. Das könnten wir uns im Leben nicht leisten. Wahnsinn, ja.
Unfassbar. Ich glaube, die haben ja inzwischen in Frankreich dort diese Gelbwestenbewegung wieder einigermaßen im Griff. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer wirklich gut geht. Also zumindest Marx. Deswegen, stell dir vor, ich fahre nach Südfrankreich und denke über Karl Marx nach.
Der hat ja auch gesagt, zu Hause bleiben können.
Ne, der hat ja auch gesagt, es kann auf Dauer nicht gut gehen. Irgendwann kommen die eben raus aus ihren Sozialwohnungen und dann kapern die Luxusjachten und ertränken deren Besitzer.
Ja, aber das ist der Unterschied. Weißt du, in den USA zum Beispiel, da freut sich doch angeblich jeder daran, wenn jemand anders reich ist, weil sie alle diesen Traum haben, hier vom Tellerwäscher zum Millionär, dass man immer jedem sagt, du kannst ja alles werden. Im Gegensatz zu Frankreich, England mit den Elite-Schulen. Sieh dir an, hier alle Premierminister, 20 Premierminister kommen alle aus Eton, aus diesem Luxusinternat da. So, das ist eine ganz, ganz kleine Welt. Und wenn du nicht aus diesen Elite-Schulen kommst, dann hast du einfach keine Chance. Und das ist eben bei den Amerikanern vermeintlich anders, dass das man jedem zumindest sagt, du kannst ja alles werden, wenn du dich nur anstrengst. Und vielleicht ist das auch, weswegen dann nicht so neidisch ist auf so eine Yacht.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie haben sie es aber doch hingekriegt. Geht ja jetzt halt ein paar. Es gibt ein schönes Gedicht von Kästner, meine ich. Jetzt kannst du mal gucken, hast du Internet?
Internet?
Ja, ich sitze hier so ein bisschen improvisiert, deswegen bei mir ist es schwierig.
Kästner, kannst du mal gucken? Internet.
Gib mal einen Kästner, ich glaube Millionäre. Gib mal einen Kästner Millionäre. Kästner Millionäre. Müsste
Ansprache an Millionäre.
Ansprache an Millionäre. Blättere mal auf.
Ach du meine Güte, ist aber länger.
Kannst du mal so, Achtung, jetzt, dieser Podcast hat ja durchaus auch einen gewissen Anspruch.
Ist das rechtefrei? Darf man das so lesen oder muss man jetzt erstmal die GEMA-Gebühren hier abführen? Oder VW-Wort oder was?
Ne, Kästner ist schon eine Weile tot. Ich glaube, das dürfen wir einfach so.
Über 70 Jahre ist der nicht tot.
Kannst du mal zitieren, bitte? Komm, wir trauen uns einfach.
Lass warum wollt ihr so lange warten, bis sie euren geschminkten Frauen und euch den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Oh, das fängt aber gewalttätig an.
Siehste? Wie geht's weiter?
Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen.
Ich glaube, das hat Konstantin Wecker, habe ich mal erlebt, in einem seiner Konzerte, hatte das auch vorgelesen.
Sie werden euch in die Flüsse jagen. Sinnlos werden dann Geschrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagen, dann wird es zu spät. Ist das der Mann, der auch die Kinderbücher geschrieben hat?
Ja, das ist genau der Mann. Ja, genau. So, und irgendwie geht's doch darauf hinaus, dass sie sich bessern sollen, dass sie was abgeben sollen, ja, von ihrem.
Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern? Wie lange wollt ihr Gold und Papieren, Rollen und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren. So, warte mal, wie geht's denn zu Ende? Jetzt gucken wir, springen wir mal runter. Der Mensch ist schlecht, er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften.
Siehste?
Ein paar Ansichten. Ach so, das ist aber alles, also das ist alles böse. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Wende oder sowas. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug, ihr wollt noch warten. Uns tut es leid, ihr werdet's bereuen. Schickt aus dem Himmel paar Ansichtskarten, es wird uns freuen.
Okay, aber was ich denke ist, die haben doch dazugelernt. Das war Kästner vor 50 Jahren oder wann auch immer er das geschrieben hat. Naja, es ist ja so, Marx hat ja auch immer gesagt, es muss die große Krise geben, bevor die Revolution kommt. Aha, ja? Aha. Das heißt also irgendwie, ich glaube, dass so zwischen den ganz armen Leuten, die in Nizza in diesen Sozialwohnungen wohnen und einen Kilometer weiter entfernt steht die 800 Millionen Yacht von irgendwelchen russischen Oligarchen oder was weiß ich für Leuten, irgendwelchen Industriellen. Die Pufferzone ist der Mittelstand, ist die Mittelschicht. Ich glaube, die verhindert das. Also solange quasi der Massentourist, und es ist ja da unten echt Massentourismus, es ist ja Wahnsinn, aber solange der Massentourist dort sich auch noch tummelt und eben in Monaco auch mal für 40 Euro Muscheln essen gehen kann, solange passiert nichts. Solange können die da ihre Schiffe schwimmen lassen. Erst wenn die Mittelschicht auch abrutscht, ich glaube, dann würde sich das keiner mehr gefallen lassen.
Ja, da kann was dran sein. Und man kann immer noch die Hoffnung haben, anders als im indischen Kastensystem, dass du ja da auch die Möglichkeit hast, aufzusteigen. Dass also wenn du vorher dir die die Muscheln für 40 Euro nicht leisten kannst, dass du trotzdem da mal irgendwie reinrutschen. Das ist im Prinzip dieser Trick, den der alte Mooshammer gemacht hat. Hier der Modeschöpfer da aus München. Ja, der hat Luxusklamotten verkauft, aber jeder konnte sich auch für ein paar Euro 80 eine Krawatte bei ihm kaufen. Du konntest also so ein bisschen am Reichtum mitschnuppern an dem schönen und großen und Ganzen. Und so wie du jetzt vielleicht deine 40 Euro Muscheln essen kannst, aber die Yacht dir nicht leisten kannst, so kannst du ein bisschen davon mitpartizipieren.
Richtig, genau, ja, ja. Und deswegen, so lange ist Ruhe. Und ich glaube, das haben die auch ein bisschen begriffen, die Superreichen, ja, dass sie schon ein bisschen was abgeben müssen und dass die Wirtschaft in Schwung bleibt und ein Stück weit kontrollieren die ja auch die Regierung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, wie es ist. Also wenn unsere Anführer zusammensitzen, haben die wahrscheinlich die allergrößte Sorge oder legen den allergrößten Augenmerk darauf, dass so diese Mittelschicht wirklich ruhig gestellt ist, dass es denen gut geht, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil die Revolution kommt aus der Krise. Das hat der Marx gesagt. Die Krise ist die wichtigste Voraussetzung für die Revolution. Ja, also das ohne dem geht nichts. Also erst wenn der also die Wirtschaftskrise, ja, erst wenn der Mittelstand abrutscht, dann geht's den Superreichen an den Kragen. Aber die kam nicht. Ich glaube, der hat sein Leben lang auf die Krise gewartet.
Also das Motto ist dann macht Yachten zu Schlauchbooten oder
irgendwie sowas, irgendwie, ne? So, ja, holt sie euch und die Yachten werden dann verstaatlicht.
Ah, jede Yacht ist ein eigener Staat.
Ja, richtig. Genau, jede Yacht, ja, könnte man denken. Nee, aber weißt du, was total spannend ist? Pass auf, und jetzt merkt man, dass ich heute richtig gut vorbereitet bin.
Oh, jetzt kommt's.
Ja, okay. Pass auf, was total spannend ist, heute ist der 6. August, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Heute ist der große Philosoph Adorno, genau 50 Jahre tot.
Ach.
Ja. Und Adorno hat vor, ich weiß nicht, ewigen Zeiten, ich glaube in den 60ern, mal einen Vortrag gehalten, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Mhm. Und dieser Vortrag erscheint jetzt zu seinem 50. Todestag als Buch. Mhm. Und pass auf, jetzt kommt wieder der Bezug zu Marx, was ich gerade gesagt habe. Ja, diese Kreise, also er redet da allerdings vom Rechtsradikalismus, diese Kreise, hat er in diesem Vortrag gesagt, diese Kreise würden ihre Anhängerschaft über den Wunsch nach Unheil und Katastrophe, nach Krise mobilisieren. Also sie schüren eine katastrophische Grundstimmung. Das ist total spannend.
Aber eine Grundstimmung, also eine, man sehnt sich nach der Katastrophe,
Man sehnt sich nach der Katastrophe und das erinnert ja ein Stück weit auch an das, was heute gerade so passiert. Ja. Wie gesagt, Adorno hat das damals auf den wiederaufkeimenden Rechtsradikalismus bezogen. Mhm, ja. Das ist total spannend. Adorno, um vielleicht nochmal ganz kurz dazu zu sagen, das ist ja der große Philosoph der 68er-Bewegung, ja, der gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also sinngemäß, was bringt das alles, was ich denke, was ich fühle, was ich tue, wohin führt mich das, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, nicht richtig zu sein im Job oder in der Beziehung oder in meiner Haltung. Wenn ich also immer mich selber ständig kritisch hinterfragen muss, dann stecke ich quasi im falschen Leben. Und diese revolutionäre Bewegung damals in den 60ern, die Studentenbewegung, die haben ja gesagt, Adorno, das ist unser großer Vorreiter, unser großer Vordenker. Das wollte er aber nie. Er wollte nie Revolution und deswegen haben sie ihn fallen lassen und haben ihn dann auch, glaube ich, regelrecht angegriffen und dann ist er vor 50 Jahren, 1969 dann in Zermatt auf dem Matterhorn am Herzinfarkt gestorben.
Auf dem Höhepunkt sozusagen, ja.
Ja, der große Adorno, der gesagt hat,
diese Sehnsucht nach der Katastrophe, hat man aus Langeweile, weil man jetzt irgendwie mal was erleben möchte oder weil man dann die Hoffnung hat, dass danach alles besser wird oder was ist das?
Um eben eine neue politische Bewegung, deswegen auch wieder der Bezug zu Marx, um eben eine neue politische Bewegung irgendwie wieder hoffähig zu machen, wieder groß zu machen, ja, so dieses Herbeireden einer Krise und die Leute damit nervös machen, die Leute damit mehr mobilisieren, ja? An wen, an was erinnert dich das heute?
Ach, an alles Mögliche, an den Trump, an Boris Johnson, in Großbritannien, an alles Mögliche bei uns in Deutschland genauso, also überall auf der Welt im Moment.
Ja, weil Adorno hat auch gesagt, ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern ich fürchte die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokratie.
Ah, okay. Muss man drüber nachdenken. Ja gut, die Demokratie, der Brexit wurde in Großbritannien wurde auch gewählt, der Trump wurde gewählt, der Trump wird vielleicht auch nochmal wieder gewählt, der Boris Johnson wird vielleicht nochmal gewählt. Ja, das ist alles demokratisch, auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich ja auch, dass die Masse der Menschen einfach vielleicht auch so eine Sehnsucht danach hat, dass irgendwie mal was passiert. Wenn es einem zu lange, was heißt gut geht, aber dass es relativ ruhig ist, sicher ist, also so wie es ja in Großbritannien auch war. Nicht allen Menschen ging es da gut. Auch die Thatcher hat vieles kaputt gemacht oder so. Aber dass man dann sagt, ach, es könnte ja vielleicht noch ein bisschen was anders sein, noch ein bisschen besser sein oder so, dass man dann einfach irgendwie die Katastrophe haben will.
Jetzt furchtbar. ein wenig vertieft, ein wenig abgerutscht ins Philosophische. Lass uns wieder über Ferien reden, über Urlaub. Wir waren ja noch in Südfrankreich.
Genau.
Ja, bei den Superreichen und bei den Superjachten. Und ich war in Antibes.
Ah.
Hast du schon mal was gehört von Antibes?
Natürlich gehört habe ich von Antibes. Ich bin, glaube ich, auch mal durchgefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es da aussah.
Antibes ist quasi, wenn du von Nizza nach Cannes fährst, liegt es so ziemlich dazwischen.
Ja, okay.
Also auch 10, 15 Kilometer, wenn überhaupt, von Nizza entfernt. Und in Antibes, ja, das ist ein berühmter Urlaubsort, also ganz berühmter Ferienort dort in Südfrankreich. Picasso hat sich dort niedergelassen.
Ach, okay.
Picasso. Lesetipp übrigens hier, ja, der Podcast mit Mehrwert. Ich habe im Urlaub, deswegen muss ich Picasso erwähnen. Da bin ich nämlich über dieses Buch, auch über Antibes gestolpert. Lesetipp Madame Picasso. Sehr, sehr spannend. Geht's um die Eva, die erste Frau, die ja wirklich, vielleicht sogar die einzige Frau, die ja wirklich richtig geliebt hat. Mhm, ja, die Eva. Und er hat seine langjährige Freundin und ja fast Frau für sie verlassen und hat gesagt, Eva, du bist es, du bist für mich alles. Da war er gerade 30 oder so, der Picasso. Und Eva ist dann aber an Brustkrebs erkrankt und sie war für ihn immer das Sinnbild der Schönheit und der Vollkommenheit, der weiblichen Vollkommenheit. Es war ja für ihn ganz, ganz wichtig, so das ganze Thema. Und ausgerechnet seiner Muse, seiner größten Liebe, die wollten gerade heiraten. Sie hatte dann auch die Operation und das ging dann auch alles nicht gut aus und die Eva ist dann gestorben. Und Picasso hat wohl ein Leben lang, und er ist ja sehr alt geworden, ein Leben lang getrauert zu seiner Eva.
Und da hat auch das schöne Antibes hat nicht geholfen, ja?
Nicht mal das schöne Antibes hat geholfen. Also, spannendes Buch, Madame Picasso. Es geht schon so ein bisschen in Richtung Urlaubslektüre. Aber wer gerade so das Paris um die Jahrhundertwende so spielt, so 1910, 1911, 1912, also die kurzen glücklichen Jahre vor den beiden großen Kriegen, das wird dann so ein bisschen aufgemalt, so die Zeit der Bohème, die Zeit des Kubismus, der dann aufkommt und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannende Lektüre.
Aber jetzt zusammengefasst, ich bin im September da unten, du warst gerade da.
Ja.
Und jetzt, ich bin so ein bisschen im Hinterland, so die Ecke Richtung Saint-Tropez, zwar nicht, also nicht in der Stadt, sondern auf einem kleinen Dörfchen da, also in der billigen Ecke sozusagen. Aber du würdest mir jetzt schon sagen, also Nizza muss ich nicht hin, Monaco muss ich nicht hin, Cannes muss ich nicht hin.
Musst du nicht, aber Antibes würde ich dir sehr empfehlen.
Ja,
Da gibt's eigentlich nur ein ernstzunehmendes Café, das ist direkt, wenn du so reinkommst, Antibes von Nizza aus auf der rechten Seite. Sensationelle Eisbecher, kann ich wirklich empfehlen.
Ah ja, okay.
Ja, und eine super nette, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ich glaube, es war die Rosi. Heißen französische Kellnerinnen Rosi?
Rosi?
Rosi.
Weiß ich Rosi. Nicht, habe ich noch nie gehört.
Rosine, natürlich, Rosi. Ich meine, ja, ich glaube, ja, aber ist egal. Also das kann ich sehr empfehlen. Hier im Reisepodcast, also in Antibes unbedingt mal probieren.
Bei Rosi.
Bei Rosi.
Unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Bei Rosi.
Bei Rosi einen Schweden-Eisbecher bestellen.
Ein Schweden-Eisbecher?
Das kann
da fahre ich extra nach Südfrankreich, um dann einen Schweden-Eisbecher. Da kann ich auch zu hier zum Möbelhaus fahren.
Ach, naja, aber war sehr schön. Kann man schon immer mal machen. Ja, Südfrankreich ist okay.
Aber du hast dich also in Frankreich wohlgefühlt.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt, bin dann aber noch ein Stück weiter gereist und habe mir gedacht, ich gucke noch mal Kreta an, was dann auch sehr spannend war. Ich bin dann also von Südfrankreich ging's dann nach Kreta.
Direkt oder nein, nach Hause erst wieder?
Nee, über Leipzig, also kurzer Zwischenstopp Leipzig und dann ging's von Leipzig aus nach Kreta, die Wiege der europäischen Kultur. Kennst du Kreta, warst du mal da?
Da war ich noch nie, nee.
Du warst noch nie auf Kreta, nee, bist du wahnsinnig?
Aber du warst doch schon mehrmals auf Kreta, oder?
Ich war mehrmals schon auf Kreta, ja, und Kreta, weiß ich, war mein allererster Urlaub nach der Wende, das war 92 oder so. Da war ich noch ganz klein, da war ich ja quasi noch ein Kind. Nee, stimmt gar nicht. Also da war ich schon erwachsen und ich bin ganz alleine, weiß ich noch, 92 im Mai für 3 Wochen nach Kreta geflogen und habe mir dort so den Pelz verbrannt, weil ich kannte das ja nicht. Ich war ja als Kind nicht mal irgendwie in Bulgarien oder so. Also so diese mediterrane Sonne, diese extreme Sonneneinstrahlung, das hat mich total geflasht damals und ich habe mich so verbrannt. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast?
Nee, das nicht, aber...
Und ich hatte dann eine riesen Lippe dran, also ne, wenn du so die Lippen, ich weiß nicht, ob du das kennst, passiert manchen auch im Skiurlaub, wenn die dann oben in der Höhe sind, Höhensonne, dass die Lippe dann so aufsprengt.
Nee, oh, ja.
Du, du siehst aus wirklich wie ein Monster. Und Kreta, da ist, warte mal, wie heißt der Ort auf Kreta? Das ist Agios Nikolaos, genau. Und dort vor Agios Nikolaos gibt es eine kleine Insel, die heißt Spinalonga. Die ist vielleicht 1 Kilometer vom Festland entfernt, wenn überhaupt, oder? Also man sieht sie ganz gut vom Festland aus. Und dort bis in den 50er Jahre hinein war dort eine Lepra-Kolonie. Mhm. Man kann sich das alles noch angucken. Also die sind dann quasi in den 50er Jahren wurde das dann aufgelöst. Aber sämtliche Bauten, so Hospital und so kleine Lehmhäuser etc., das steht alles noch. Und jeden Tag strömen da gefühlt 1 Million Touristen auf diese Lepra-Insel und gucken sich das nur an, wie das da war. Und gibt's Führungen. Und ich war nun damals 92 mit meiner Riesenlippe, war ich nun auch auf Spinalonga und bin da nun, hab mir alles angeguckt, wie gesagt, war alleine. Und da kam eine riesengroße Reisegruppe mir entgegen, Deutsche, ganz offensichtlich, die ja nicht wussten, dass ich ihre Sprache spreche.
Die haben gedacht, du bist einer der letzten Griechen da, ja.
Und irgendjemand sagte dann zu jemandem, als ich an denen vorbeiging, guck mal, so müssen die damals ausgesehen haben.
Ja. Und dabei wusstest du einfach nicht, wie man mit der Sonne umgeht. Ach, armes Kind.
Jetzt weißt du, warum ich bis heute so traumatisiert bin.
Von Kreta und immer wieder hin
Kreta,
musst, ja?
Kreta ist schuld, deswegen zieht es mich immer wieder an. Ja, Kreta, na natürlich, die Wiege der europäischen Kultur. Die berühmten Minoer haben ja dort, wie lange ist das her? Vor 4000 Jahren, überleg mal, vor 4000 Jahren, da haben die Ägypter gerade mal so angefangen, noch nicht mal mit ihren Pyramiden, da gab es schon die ersten Paläste. Knossos, hast du bestimmt mal gehört, oder?
Ist das nicht?
Hast du Knossos mal gehört?
Gehört ja, auf jeden Fall.
Der Palast Knossos, ja. Und ja, die Forscher sind sich nicht einig, wie diese Kultur sich entwickeln konnte. Erst haben sie gedacht, das sind so Einwanderer irgendwie aus Afrika. Das hat man aber inzwischen verworfen. Also die haben das wirklich selber gemacht, so aus sich heraus. So
auch keine Außerirdischen? Erich von Däniken war der Meinung, es waren überall Außerirdische.
Wahrscheinlich auch keine Außerirdischen. Ja. Es ist einfach nur das gute Klima wahrscheinlich. Gutes Reproduktionsklima. Also wahrscheinlich haben die gepoppt, wie es böse dort, haben sich vermehrt ohne Ende. Und von Generation zu Generation sind die einfach ein Stück besser geworden. Und deswegen konnten die vor 4000 Jahren dort schon riesige Paläste bauen, riesige Palastanlagen. Irre.
Du rufst jetzt zur Vermehrung auf, um bessere Fähigkeiten zu erwerben, okay?
Irgendwo
ein Stück weit. Deswegen fahren auch immer alle nach Mallorca als deutsche Touristen und vermehren, also poppen da auch rum wie die Wilden, weil sie gerne irgendwelche Paläste bauen wollen. Jetzt habe ich es verstanden.
Es wurde wirklich wild gepoppt damals. Der König Minos, das sagt ja auch was, ne? Minos. Und Minos, wollen wir mal ganz kurz griechische Mythologie machen? Mein Gott, ich erzähle dir, aber ich muss mal kurz mein Urlaubswissen jetzt ausbreiten. Also König Minos war der Sohn des Zeus und der Europa.
Okay.
Europa kennst du.
Ja, Europa kenne ich, ja.
Das schöne Mädchen irgendwo an der libyschen Küste, würde man heute so in der Ecke, hat dort gespielt mit ihren Spielinnen und der Gottvater Zeus hat sich in diese reizende Jungfrau verliebt. Was hat er gemacht? Er hat sich als Stier verkleidet, kam an als Stier dort, ja, ist so aus dem Wasser raus. Dort, die haben am Strand gespielt, die schöne Europa, eine Prinzessin, ja. Und er hat sie dann entführt, also Stier, hat ein bisschen mit dem Schwanz gewackelt und so weiter und so fort. Und das fand sie so verlockend, dass sie den Rücken des Stiers bestiegen hat, die Europa.
Den Stier bei den Hörnern gepackt hat, ja.
Sozusagen. Was hat der Zeus gemacht? Er ist mit ihr einfach weg von der Küste geschwommen, ab nach Kreta. Also die haben sich dann wirklich auf Kreta dann am Strand. Deswegen heißt Europa heute Europa, weil er quasi Europa von der libyschen Küste entführt hat und nach Europa brachte. Also nach Kreta und Europa ist dann quasi Namensgeberin für unseren Kontinent geworden. So, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Wollte eigentlich erzählen. Also das ist der Sohn von Zeus und Europa, dieser König Minos. Und es ging irgendwie wohl ein Streit, er hatte noch irgendwelche Brüder, wer dann tatsächlich König werden darf. Und der hat ja nun relativ gute Kontakte, der Minos, also göttlichen Beistand sozusagen. Und sein Kumpel, der Poseidon, hast du auch schon mal gehört?
Ja, natürlich.
Gottes Mörder und so weiter. Ja. Der hat ihm, dann sind wir wieder beim Stier, einen noch prächtigeren Stier geschickt, als der Zeus damals sich als Stier verkleidet hat. Ja, also wirklich einen richtig schicken Stier, um eben so ein bisschen zu demonstrieren, dass dieser Minos einen Machtanspruch hat, ja, dass der Beziehungen hat bis ganz nach oben und so weiter. Und deswegen hat er dem diesen Stier geschickt. Jetzt kommt aber das Problem, die Frau von dem Minos, die hat sich in den Stier verliebt.
Ach du meine Güte.
Ja, ja, kannst du dir das vorstellen? Hier, und jetzt kommt's ja ganz dicke, liebe Kinder, bitte weghören. Jetzt kommt der Daedalus ins Spiel. Das war der berühmte Baumeister.
Ja, weißt du, dass du dir das alles merken kannst? Du kannst dir nicht merken, wer bei hier unter uns und alles, wie heißt denn das da beim RTL, da kannst du nicht merken, wie die 2, 3 Schauspieler heißen, aber hier beim Daedalus und so weißt du wieder Bescheid, ne?
Weil die ja bei jeder Knutschszene schon wegblenden, ja? Aber damals in der griechischen Mythologie, da ging es doch richtig zur Sache, weil jetzt kommt der Daedalus, der Baumeister, und weißt du, was der machen musste? Also diese Frau von Minos, die hat ihm befohlen, ein hölzernes Gestell zu bauen.
War das die mit dem
Stier? Wir erinnern uns, die hat sich in den Stier verliebt.
Ja.
Jetzt musste dieser arme Baumeister ein Holzgestell bauen. Über dieses Holzgestell wurde eine Kuhhaut gezogen.
Ah.
Und die Frau von dem Minus, weiß gar nicht mehr, wie hießen die, irgendwie Perperi, ach, keine
Perversios.
Ahnung. Die ist dann da reingekrabbelt, ja, in dieses Holzgestell und hat sich von dem Stier begatten lassen. Waren das Zeiten?
Das war noch Zeiten. Und heute, noch, wenn heute irgendwo im hintersten Vogtland, wo es sehr, sehr einsam ist, einer was mit dem Schaf anfängt, dann gibt's ein Problem.
Ja, dann meckern alle, ja, wenn jemand seine Schafe in Gummistiefel stellt.
Ja, ja,
aber damals, das war schon ordentlich. Also jedenfalls ist daraus dann auch eine Leibesfrucht erwachsen, wie man so schön sagt.
Sprich, er hat sie geschwängert.
Er hat sie geschwängert und da kam der, von dem hast du vielleicht auch schon mal was gehört, der berühmte Minotaurus zur Welt. Minotaurus, ist so halb Mensch, halb Stier.
Ja.
So. Und der war böse, der Minotaurus. Der hat nämlich Menschen gefressen. Der hat nichts anderes gefressen als Menschen.
Okay, ja.
So. Der Minos, dem war das ja nur irre peinlich. Es war ja im wahrsten Sinne des Wortes der gehörnte Ehemann.
Ja.
Ja. So, dem war das also mächtig peinlich und dann da jetzt auch noch so ein Ungeheuer da rumrennen zu haben. Also musste der Baumeister, der Daedalus, was machen? Er musste das berühmte Labyrinth, das alles in Knossos, ja, wir sind immer noch auf Kreta, ja. Er musste das berühmte Labyrinth bauen. In dieses Labyrinth wurde der Minotaurus eingesperrt, damit er sich dort nicht rausfindet.
Ja.
Deswegen das Labyrinth. Und dann wurden halt Jünglinge und junge Frauen dort regelmäßig reingeschickt zum Verfüttern.
Ja,
soweit
ja,
verstanden?
Ja, ich bin noch da.
Ja, so, dann kam aber der Theseus, so ein ganz starker, und der hatte sich wiederum in die Tochter des Königs, in die Tochter von Minos verliebt, das war die berühmte Ariadne.
Okay. Ja,
der Theseus ist rein in das Labyrinth und hat diesen komischen Minotaurus besiegt. Ja, dieses menschenfressende Ungeheuer. Jetzt müsste man ja denken, okay, jetzt hat dieser Theseus in diesem Labyrinth gesteckt und kam nicht wieder raus. Aber die Ariadne hat ihm was mitgegeben.
Den Ariadne-Faden, guck mal, den da weiß ich auch wieder Bescheid.
Ja, tatsächlich. So, und dann ist die Ariadne, also der hat da wieder rausgefunden, der Theseus, und ach, sind sich in die Arme gefallen. Und der Theseus hat gleich gesagt, Ariadne, komm mit, ich nehme dich mit in mein Land, keine Ahnung, wo der herkam. Darüber war der Minos wieder so stinksauer, der König, dass der den Baumeister samt seines Sohnes, wie hieß der Sohn von Daedalus? Ikarus, hat ihn in dieses Labyrinth gesperrt.
Aha, ja, okay.
Weil das so sauer war, dass plötzlich seine Tochter weg gewesen ist. So, und der Rest ist Geschichte, oder? Kennst du? Das heißt, wie sind die beiden dort raus aus dem Labyrinth?
Die sind ja geflohen und mit den Wachsflügeln da oben zu nah an die Sonne und so weiter und so fort, ja.
Genau, und da kennen wir ja dann schon, weiß nicht, wer war's? Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, das ist griechische Mythologie, die sich auf Kreta abgespielt hat.
Aber weißt du was, hier Stier, der die Frau schwängert und sie dann ein Kind und was weiß ich und Labyrinth bauen, und du machst dich lustig, wenn ich mir Game of Thrones angucke, ne?
Siehste?
Aber den ganzen Schwachsinn kannst du dir merken. Also
ja, das ist ja wirklich passiert. Das ist ja Geschichte.
Jetzt,
naja, fast, also Mythologie.
Ja.
Das
ist aber so ein bisschen, ich meine, das ist wie Bibel. Also da kann man ja auch sich drüber streiten, ob es so passiert ist oder ob es Mythologie ist. Also insofern, wenn du jetzt daran glauben möchtest, dass die den Stier geschwängert, also sich vom Stier hat schwängern lassen, dann ist das eben deine Religion. Dann können wir da auch nicht widersprechen. Dann mach das so.
Ja, Fakt ist, du musst mal nach Kreta. Musst du mal hin, wirklich. Kann man schön Urlaub machen. Ich denke gerade so deine bevorzugte Zeit, du bist ja da Drückeberg und machst ja immer gerne im September Urlaub.
Dann geht's
da ist es dort wahrscheinlich dann ein bisschen ruhig, weil im Moment ist es sehr überlaufen dort. Also zumindest so an den Hotspots.
Ist ja auch wieder dieses Problem, dass man nicht weiß, wohin man in Urlaub fahren kann. Also wenn Ägypten schwierig ist, Tunesien und so weiter und so fort, Türkei auch, dann ist halt Griechenland überlaufen, ne? Oder Südfrankreich. Ach, oder
stimmt, man Spanien. Weiß ja nicht mal, wo man hinfahren soll.
Ich merke schon, du weißt ja auch nicht, wo du hinfahren sollst, weil du... Ja, überall hinfährst.
Und darf man überhaupt noch fliegen?
Das ist das nächste Thema, richtig.
Das ist das nächste. Ich habe letztens einen riesengroßen SUV gesehen, bin ich hinterhergefahren und der hatte einen Aufkleber, fuck you, Greta.
Das sind so die Dinge, aber weißt du, bei Facebook sieht man ja auch gerne immer diese Postings oder sonst so in den Social Networks, so unter Motto, Deutschland macht immer nur 2% von den Schadstoffausstößen weltweit. Also was bringt denn das, wenn wir jetzt hier die Umweltdings muss machen und so weiter? Guckt euch mal China und Afrika an und so weiter. Ja, dann muss man immer sagen, ja, aber Deutschland hat auch nur 1% Bevölkerungsanteil an dem, was da weltweit los ist. Also vielleicht, wenn wir alle doppelt so viel ausstoßen wie der Rest der Menschheit, muss man sich auch mal, also pro Kopf gerechnet, muss man sich auch überlegen, ob man sich diese Dreistigkeit antut und den fetten SUV kauft, ne?
Ja, man weiß es nicht.
Wobei ich sag ja mal,
da sind wir wieder bei Adorno und Marx, man kann die Krise auch herbeireden.
Richtig, ja.
Ja.
Ich sag ja immer, ich habe in meinem Leben noch keine Kreuzfahrt gemacht, ihr könnt mir alle mal was beideuen. Ich kann so viel Fleisch essen, wie ich will, um da auf die Ökobilanz noch zu kommen. Nein, aber deswegen, das muss ja jeder irgendwas tun. Ich finde es ein bisschen doof, wenn man da, also so ein Aufkleber auf dem SUV drauf, finde ich, das machen meistens immer nur ältere weiße Männer, denen egal ist, was danach kommt.
Ja, geh mal nach Kreta, guck dir das mal an, das wollte ich ja eigentlich, ich wollte ja keine Grundsatzdiskussion mit dir führen. Ja, guck dir mal Kreta, du kannst auch schwimmen von mir aus.
Ja? Nach Kreta
schwimmen? Wieder Flying Man, obwohl der braucht auch Zeugs, ne? Ja, der, hast du das mitbekommen, der Flying Man?
Ja. Aber Moment, ich muss eben noch los, also ist das Motto Greta oder Kreta?
Kreta oder Greta, genau. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ja, ob du sagen kannst, ich war auf Kreta oder ich war auf Greta.
Das ist tatsächlich ein Unterschied, natürlich, ja.
Ja, natürlich. Manchmal liegt es tatsächlich an den Kleinigkeiten, an den Feinheiten.
Aber Greta Garbo, war die nicht auch wieder, die war auch nicht in Frankreich, ne?
Alter, bestimmt. Greta Garbo war bestimmt in Frankreich.
Die hat auch bestimmt Saint-Tropez gesehen oder so, ja.
Obwohl, warte mal, Greta Garbo, war das nicht die in Spanien in der Nähe von Barcelona, wie heißt denn dort dieser berühmte Ferienort? Welche Schauspielerin war denn das? Wie heißt der, ach Mist, jetzt komme ich auf den Ferienort. Bitte wie?
Bilbao?
Nein, direkt an der Küste. Direkt an der Küste, vielleicht 50 Kilometer von Barcelona entfernt. Kannst du mal googeln?
Aber du willst auch nicht zu... Also, Entschuldigung, es geht nicht um Greta Garbo, es geht nur um den Ferienort, der in der Nähe da ist, wo auch eine Schauspielerin mal war.
Wir sind ja hier im Urlaubspodcast. Und deswegen, guck mal, wie heißt denn der Ort? Oh mein Gott, ich krieg Alzheimer. Mist. Kannst du mal Google Maps bitte aufmachen?
Ja, also ich gucke jetzt nach Barcelona Internet. Und dann soll ich
weiter... Nee, so weiter Richtung Frankreich jetzt von Barcelona.
Ja.
Und jetzt, dann
der
kommst
Ort, wo
du,
nicht Greta Garbo war.
So, dann kommst du irgendwann nach Lloret del Mar. So,
ja,
da aber noch weiter Richtung Frankreich.
Noch weiter,
geh mal runter. Was siehst du?
Empuriabrava.
Nee, weiter.
Direkt Cholera.
Weiter, Cholera.
Port de la Selva.
Machen wir weiter.
Roses. Lescala. Lestartit.
Nee, noch weiter.
Ich kann kein Spanisch, das tut mir voll leid. Palafugel. Palamos. Nee.
Stopp. Von Palamos jetzt wieder ein Stückchen zurück.
In welche Richtung?
Von Palamos ein Stückchen zurück Richtung Barcelona.
Nach Barcelona. Mataró gibt es auch noch. San Feliu de Guixas. Tossa del Mar.
Da habe ich's. Ja, Tossa del Mar. Und jetzt guck mal, jetzt gib mal ein Tossa del Mar Schauspielerin. Ich weiß nicht genau, ob das Greta Garbo war. Tossa del Mar, gib mal ein.
Ohne L. Tossa del Mar.
Tossa del Mar.
Schauspielerin.
Tossa del Mar, guck mal.
Ja.
Das ist bei Rita
Hayworth. Hier gibt's so eine.
Ava Gardner.
Sag ich doch, Greta Garbo.
Aber die Zeit war ungefähr dieselbe, oder?
Also ich sehe die Fotos hier von so einer Büste, die da steht.
Ja,
und
richtig,
genau. Und apropos Büste, die Brüste sind sehr blank poliert. Also ich glaube, da rubbelt jeder dran rum, ne?
Da musst du die Brust rubbeln und das bringt dann irgendwie Glück.
Die arme Frau.
Ja, und die hat sich dort verliebt. Da wurde irgendein Film gedreht, irgendein spanischer Film über einen Torero. Und das war natürlich ein spanischer Schauspieler. Und Ava Gardner kam natürlich auch aus geordneten Verhältnissen, ist dann dort in Tossa de Mar eingetroffen, hat sich Hals über Kopf in diesen spanischen in diesen spanischen Stierkämpfer verliebt und hat dann gesagt, das bleibt mein Ort für immer und hat sich dann dort in diesem Tossa de Mar niedergelassen und alle waren ganz aufgeregt, aber wie das so ist mit der Liebe, ich glaube, es hat dann auch nur ein paar Wochen gehalten und dann war sie wieder weg.
Sieht sehr schön aus da, die Stadtmauer, aus heute die Burg.
Super schön, ja. Hast eine alte Burg dort, genau, auch so viele kleine Cafés, alte Gassen, also sehr zu empfehlen, Tossa de Mar.
Und wo war Greta Garbo und wo kann man der an die Brust packen?
Greta Garbo, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien. Das war doch Schweden. War das in Schweden, Greta Garbo?
Ich glaube ja, Greta Garbo.
Garbo, guck mal, Greta. Schweden, natürlich, die Greta ist ja auch Schweden.
Garbo, Urlaub, Ort, Brust. Ich gebe jetzt mal einen Brustpacken.
So, nimm mir alle.
Und was ist? Bilder zu... Ach, guck mal, hier. Bilder zu Greta Garbo, Urlaub, Ort, Brustkappen packen. Aber in den ersten Treffern taucht Urlaub, Brust und Packen nicht auf.
Siehst du?
Okay. Heimlich also beigesetzt. Schade.
Führt der Weg nicht weiter?
Nee. Siehst du, manche Suchanfrage will einfach nicht beantwortet sein.
Von dort aus ist es ja nur ein Katzensprung bis Nordirland.
Von Greta Garbo, von Skandinavien, von Bilbao oder von wo jetzt?
Hast du mitbekommen, die Titanic-Werft ist pleite.
Nee.
Die heißen irgendwie Harland and Wolff und das ist die Werft, die die Titanic gebaut hat in Belfast in Nordirland. Und die haben jetzt Insolvenz angemeldet.
100 Jahre später, nachdem das Ding gesunken ist, ja?
Das war einfach ein scheiß PR-Coup. Ja. Muss man sagen, die haben sich nie davon erholt, denke ich mal.
Ja, ja 100 Jahre ging es noch weiter. Also insofern ja. Haben sie überlebt.
Ja, jetzt gehen sie unter.
Ja. Schade.
Ja. Es ist echt interessant, die Titanic.
Ich diese Woche, apropos untergehen und PR, was heißt PR-Coup? Ich bin gerade auch über was gestolpert, nämlich wusstest du, dass diese Strichcodes, die es auf allen möglichen Produkten gibt, wenn du in den Supermarkt gehst, dann sind immer diese Barcodes drauf, ne? Die
schwarz-weißen. Ja.
Wusstest du, dass die ganz, 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 ganz gefährliche Strahlung auslösen?
Nee.
Siehst du, das ist nämlich auch, da glauben ganz viele Menschen dran, dass das wie Antennen wirken, diese kleinen Strichcodes. Und die sammeln dann nämlich gefährliche Strahlung auf. Und was macht man, wenn da gefährliche Strahlung ist? Das schwächt dann das Produkt. Also wenn du eine gesunde Banane kaufst und da ist ein Strichcode drauf, dann macht dir das die Banane ungesund. Und wenn du alles, egal was du nimmst das Waschpulver mit nach Hause, dann strahlt das ungesunde Strahlung aus, weil dieser Strichcode wie eine Antenne fungiert. So, und jetzt, weil das ja so böse Strahlung auslöst, kann man natürlich was dagegen tun. Und André, was tut man dagegen? Weißt du das?
Nee, ne? Keine Ahnung. Weiß ich, die Banane ganz schnell aufessen.
Ja, wahrscheinlich.
Oder nein, bloß nicht. Die Banane nicht essen.
Oder Bildchen malen auf den Strichcode oder so. Nee, es geht viel einfacher. Es geht viel einfacher. Man kann entweder ein Tablett kaufen, das kostet irgendwas um die 1000 Euro. Da legt man das Ganze dann drauf und dann wird das neutralisiert. Oder man kann einen Stift kaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz normaler Filzstift. Nein, den musst du natürlich im Esoterik-Shop speziell kaufen und so. Der hat angeblich irgendwie einen kleinen Chip drin. Und mit dem streichst du dann den Barcode durch und damit wird diese Antenne deaktiviert und die Strahlung wird nicht mehr eingefangen. Oder aber, und das ist ganz toll, das machen nämlich einige Hersteller, zum Beispiel von Mineralwasser, die drucken einen Strich direkt in den Barcode rein und das Allereffektivste ist, eine querliegende 8 da rein zu drücken, also das Zeichen für Unendlichkeit, über diesen Strichcode zu drücken, weil dann wird die gefährliche Antennenwirkung des Strichcodes auch neutralisiert.
Ist das du weißt toll. Ja Sachen.
Das
du.
Ist toll. Ja, guck mal, musst du mal googeln. Wenn du da auf solche Seiten gehst, dann siehst du auch ganz viel anderen Wahnsinn und dann bist du am Ende des Tages, glaubst du alles. Das ist
aber ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Banane, irgendwo in meinem Leben eine Banane mit Strichcode gesehen habe.
Ja.
Mit Barcodes.
Ja.
Aber du weißt eine Menge, aber weißt du, warum die Banane krumm ist?
Wahrscheinlich, weil sie gefährliche Antennenstrahlung aufgesogen hat, oder?
Ah, das ist ja spannend. Warum ist die Banane krumm? Weißt du nicht?
Weil sie doch an dieser Staude da hängt. Die hängen doch alle da so gebogen dran.
Ja, aber warum ist die gebogen? Warum ist sie krumm? Warum ist die Banane krumm?
Weil niemand pass in den Urwald ging und sie gerade bog.
Nein, pass auf, die Banane, wäre die Banane jetzt ein Einzelgewächs, ja? Würde es keine Staude sein, sondern einfach nur eine einzelne Frucht, dann würde die natürlich nach oben wachsen, weil das Licht von oben kommt. Ja. So, jetzt hängt die Banane aber an der Staude und die Staude ist so schwer, dass das eben diese Früchte nach unten zieht, diese länglichen Früchte, nach unten. Und jetzt passiert Folgendes, sie haben aber trotzdem das Bedürfnis, den Drang nach oben zum Licht zu wachsen und deswegen krümmen die sich am unteren Ende und das untere Ende versucht dann hoch zum Licht zu kommen und deswegen krümmt sich die Banane, verstehst du?
Ah, okay, also spannend, das untere Ende im Prinzip dann nur.
Naja, das untere, genau, ne? Die versucht von unten dann nach oben zu kommen und nach oben zu wachsen und deswegen krümmt sich die Banane so.
Ach, guck an.
Aber, ja, weil sie eben eigentlich mit dem Kopf nach unten hängt, also als Staude, weil es so schwer ist.
Die Banane ist so wie so ein deutscher Tourist aus Sachsen, der unbedingt nach Kreta fliegt, weil er in die Sonne will. Also die Banane will in die Sonne.
Richtig, ja. Das hast du schön zusammengefasst hier in unserem Sommerpodcast. Eigentlich, ja, du hast jetzt gerade mit dem Barcode, du müsstest überhaupt mal ein bisschen was noch erzählen. Ich bin ja gar nicht da, ich bin ja eigentlich noch im Urlaub, ist mein erster Tag heute.
Ja, aber es war was ja auch noch? Im Prinzip, was war denn los? Also ich meine...
Heidi Klum hat geheiratet.
Heidi Klum, ja gut.
Heidi Klum.
Hat sie geheiratet, weiß man nicht. Sie hat bei Instagram ja alles Mögliche gepostet und so weiter, also...
Na, ich denke, heißt sie jetzt nicht, das habe ich heute Morgen gelesen, heißt sie jetzt nicht sogar Kaulitz? Heißt sie Heidi Kaulitz?
Klum hat Kaulitz.
Sie
Kaulitz Klum?
Kaulitz Klum, KK, Heidi,
ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Das ist ja Heidi Klum von der Roger Willemsen, der große Roger Willemsen. Gott hab ihn selig. Einst sagte sie, sie sei ein Exzess der Nichtigkeit. Man, warte mal, wie hat er gesagt?
Irgendwas war mit Gouvernante. Holzstockartig geschnitzte Gouvernante oder sowas.
Ja, und irgendwie, man möchte 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
Aber glaub, das ist auch, weißt du, immer den großen Intellektuellen mit der feinen Fistelstimme machen. Ich bin ein ganz gebildeter, intelligenter Mensch. Und dann sagen Prügeln und Scheiße und so weiter.
6 Sorten Scheiße.
Ja.
Aber das ist schon spannend. Heidi Klum, Kaulitz, wie auch immer sie heißt. Das ist ja im Grunde genommen die Dämlichkeit als Erfolgskonzept. Wie funktioniert das? Wie geht das? Also
ja, was heißt dämlich? Sie muss ja sehr clever sein. Also ich meine, eine Claudia Schiffer, so schön sie ist und so sehr sie Karl Lagerfeld gemocht hat und so weiter, aber die hat es nicht so geschafft, dass sie in den USA Sendungen mitmoderiert, ja, dass sie da ein Weltstar ist und so weiter, sondern sie hat es geschafft, dass sie, vielleicht spricht sie im Englischen auch nicht so fistelig wie im Deutschen, aber sie hat es geschafft, dass sie große Shows moderiert und dass sie ihre eigenen Produktlinien hat und so weiter. Also so blöd kann die nicht sein.
Ich frage mich wirklich, was diese Frau qualifiziert. Sie sieht aus wie eine Zimmerpflanze. No. Oder so Kommode mit Platzdeckchen. Was qualifiziert die? Und da sind wir wieder bei diesen Superjachten. Die haben doch geheiratet auf der Christina O. Mhm. Also auch auf einer Superjacht. Ich habe mal geguckt, kannst du für 600.000 Euro die Woche mieten. 600.000, das geht ja also noch. In der Saison, ich glaube außerhalb der Saison ist ein bisschen günstiger.
Ja, gehst einfach also ein paar Mal weniger Muscheln essen für 40 Euro in Monaco, dann kannst du die Yacht auch leisten, also bitte.
Und was sagt der Christina O?
Das war die von der Onassis, ne?
Ja, genau, das war die von Aristoteles und Nasso, dem berühmten, ach, wie sich, die Welt ist ein Dorf, wie sich alles irgendwie schließt, wie sich die Kreise schließen, ein berühmter griechischer Reeder, ja, na klar, Onassis, und das war zu seiner Zeit in den 50er, 60er Jahren wohl irgendwie die teuerste, berühmteste, größte, schickste Superjacht der Welt und alle Schönen und Reichen wollten da unbedingt mal mitfahren, Kennedy und natürlich Jackie O, die Ex, also die Witwe dann von Kennedy, die ihn dann geheiratet hat, den Onassis, und Winston Churchill hat dort ewig lange Urlaube drauf verbracht, und auf diesem Schiff hat Heidi Klum geheiratet.
Mein Gott, wie sich die Kreise schließen. Wenn Winston Churchill wüsste, dass Heidi Klum da ihre Hochzeitsnacht durchgepoppt hat, wo er damals so Urlaub gemacht hat, meinst du, der dreht sich heute noch im Grabe um?
Oder hätte er je einen Fuß auf dieses Schiff gesetzt?
Im Nachhinein nicht mehr. Das ist der Beweis, dass Zeitreisen nicht existieren, weil wenn jemand das Winston Churchill jetzt sagen würde, würde er nicht mehr auf dieses Boot gehen.
Das sage ich dir. Ja, sage ich dir. Ja, was ist sonst noch passiert? Heirat, also ja, Hochzeit haben wir.
Ja, Boris Johnson gibt's jetzt in Großbritannien. Also das ist ja, wo man sich auch mal fragt, wie wird das wohl weitergehen? Wie kann es passieren, dass so ein Mensch plötzlich Premierminister ist?
Also, den größten Volltrottel, oder ist das der Hammer?
Der soll ja sehr intelligent sein angeblich. Das sagt man ja auch von Boris Trump, von Donald Trump, es ist auch völlig egal, beide in den Sack rein und egal was, man trifft immer den richtigen. Aber es ist wirklich so, der soll sehr intelligent, auch sehr charmant sein, aber eben, ja, ich glaube, es geht ihm nur darum, dass er Premierminister ist. Es ist ihm völlig egal, was sonst noch passiert. Oh, eine interessante Familie übrigens bei Boris Johnson. Also da ist ja der Vater zum Beispiel, der war völlig gegen den Brexit. Der ist früher mit dem T-Shirt rumgelaufen von der Gegenkampagne, war auch großer Umweltaktivist wohl. Und der war zum Beispiel in der britischen Version des Dschungelcamps, wo du ja ein ganz großer Fan von bist, wie ich weiß.
Ja. Was der Vater?
Der Vater von Boris Johnson. Der Großvater. Also der Urgroßvater von Boris Johnson, ich glaube der Großvater vom Vater von Boris Johnson, der war in der Türkei Innenminister und der war dafür verantwortlich, den damaligen Staatsgründer Atatürk verhaften zu lassen. Und dann musste der aus der Türkei raus, ist nach Großbritannien und hat dann diesen Namen Johnson angenommen, damit es schön britisch aussieht. Das ist der Urgroßvater von Boris Johnson.
Das ist ja spannend.
Wahrscheinlich war der auch mal auf der Jackie O, auf der Yacht irgendwann mal mit drauf. Keine Ahnung. Es schließen sich alle Kreise. Das ist ganz, ganz, wahrscheinlich sind sie alle von diesen Barcode-Strahlungen beeinflusst.
Siehste, und der Vater von John F. Kennedy, der ja auch gerne auf der Christina O gefahren ist, der war der Botschafter der USA in London zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise bevor der Zweite Weltkrieg unmittelbar vorausgebrochen ist. Und dem wiederum wird angelastet diese Appeasement-Politik. Der hat immer gesagt, wir müssen nett zu Hitler sein, wir müssen lieb zu Hitler sein. Der ist schon nicht so böse, wie er immer tut.
Nein, der Vater vom Kennedy, der war doch auch im Appeasement bei der Mafia ganz groß, ne? Die Gelder für die Kampagnen für John F. Kennedy kamen doch gerne aus Quellen der Mafia.
Mhm. Siehste, und so führt alles auf die Christina O. zurück.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, was noch passiert?
Ja. Was noch passiert? Ist was Wichtiges?
Dixi-Klo wird verkauft.
Ja.
Das habe ich heute Morgen gelesen. Wir hatten ja heute die erste Sendung. Und Dixi-Klo wird verkauft. Und zwar an einen Finanzinvestor für 800 Millionen Euro wird gemunkelt.
Ja.
Sorry, wir haben alles falsch gemacht.
Michael. Ja, ich sagte, diese Immobilienblase, die kaufen inzwischen die kleinsten Hütten für wahnsinnig viel Geld. Sogar diese Plastikhäuschen.
Ja, vielleicht. Ich meine, gut, wenn wir zusammenlegen, das reicht nicht ganz, oder 800 Millionen. Wir können, ich kann mir so vorstellen, so einen Freizeitpark, den wir dann Dixieland nennen.
Da machen wir dann auch Musik, da läuft nur Dixieland-Musik. Dixieland. Aber wenn man sich jetzt überlegt, du hättest so eine Yacht für 800 Millionen, dann würdest du die verkaufen und dafür diese Plastikhäuschen kaufen.
Richtig, du könntest jetzt deine Yacht vor Monaco eintauschen in Dixie-Klos.
Das wäre eine Idee. Und dann stellst du diese kleinen Dixie-Klöchen alle da in Monaco an die Straße ran.
Ich hab immer gesagt, du wirst Multimilliardär. Ich weiß nicht genau, ob wir es im Podcast schon besprochen haben. Meine wenige New York-Erfahrung, die ich habe, 2-3 Mal in New York, wir sind ja da Marathon gelaufen mit Hörern damals und so weiter und so fort, auf dem Times Square, du findest nirgendwo ein Klo. Es gibt kein Klo, es gibt 100.000 Menschen auf diesem Times Square und alle versuchen dort, da gibt es eine relativ kleine McDonald's-Filiale und dort hast du eine 50 Meter lange Schlange, jedes Mal, wenn ich dort vorbeigegangen, weil alle dort zu McDonald's aufs Klo wollten. Es gibt keine öffentliche Toilette. Ein Dixie-Klo mitten auf dem Times Square und du nimmst nur $1 für einmal pullern und $2 fürs große Geschäft. Du wirst superreich. Also innerhalb von kürzester Zeit.
Ich habe jetzt gerade, eine Freundin von mir war auch in Südfrankreich irgendwie, das scheint jetzt irgendwie das große Thema zu sein, dass alle da unten hinfahren. Sie war in, ich glaube es war Grasse, also das ist ja auch dieser Ort, wo die Parfums hergestellt wurden, wo auch das Parfum zum Beispiel spielt, der berühmte Roman und Film und alles. Und sie war da und hat irgendwie, musste ganz, ganz dringend auf Toilette rennen und konnte nicht und es war wirklich die Megakatastrophe und rannte und ist dann ganz schnell in so ein Café rein und fragte nach der Toilette und dann hat sie wohl wie im Film überhaupt nichts mehr mitbekommen. Da rannte der Typ aus dem Café hinter ihr her, hat noch rumgeschrien, sie hat das alles nicht mehr gehört und als sie sich dann endlich völlig erleichtert wieder von der Toilette gelöst hat und rausging, hat er ihr hinterher geschrien und gebrüllt, ob sie denn draußen auf der Terrasse was konsumiert hätte und sie sagt, hat ihm dann versucht klarzumachen, es war absoluter Notfall, ich konnte wirklich nicht mehr, es ging nicht mehr und er sagte, ich bezahle auch, es ist mir alles egal, aber ich konnte einfach wirklich nicht mehr und dann sagte er, ja, 5 €. Und dann hat sie sich natürlich aufgeregt, dass es sehr, sehr, sehr teuer sei und so, wollte ihm 1 € geben, dann hat er weiter rumgebrüllt und hat sie wirklich, hinterher musste sie 5 € dafür bezahlen. Also insofern, du könntest mit deiner Dixie-Toilette auf dem Times Square vielleicht mit armen deutschen Touristinnen, die wirklich Notstand haben, nicht nur 1 € nehmen, sondern 5.
Ja, die Franzosen sind schon sehr, sehr charmant.
Ja, es war wohl ein bisschen schwierig alles.
Okay, also wie auch immer, 800 Millionen investiert ein Finanzinvestor in die Dixie-Klos. Was wünscht man da?
Toi, toi, toi.
Richtig.
Ich weiß, genau. das ist die andere Firma, ne? Das ist.
Ist das die Konkurrenz?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die zusammengehören.
Ich weiß es auch nicht. Ja. Naja. Aber an der Dixieland-Idee halten wir mal fest, Micha. Mal gucken.
Das ist eine schöne Idee. Ja. Jeder kriegt so eine kleine Hütte. Man kann diese Hütten auch an so einem Riesenrad fest befestigen als Gondel, so. Dann kannst du in der Dixie-Toilette einfach mal ein paar Runden drehen.
Ja, oder diese vollen Behälter dann als Achterbahn.
Ja, als Wildwasserbahn. Man fährt durch diese blaue Demonstrationsflüssigkeit dann.
So.
Ach, schön.
Jetzt waren wir bei Dixie und toi, toi, toi. Das heißt, ich merke immer an dieser Stelle, wenn wir dieses Thema haben, das Zeitfenster ist jetzt eigentlich langsam erreicht. Das Zeitfenster ist zu. Das Zeitfenster schließt sich.
Du möchtest jetzt den Notstand nicht so weit, dass du 5 € bezahlen musst,
genau,
ja?
Genau. Ich müsste jetzt mal kurz, Micha. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
Nichts Wirkliches. Nee, es ist ja der Urlaubspodcast. Also insofern.
Ja, richtig.
Wollen wir uns mit diesen Unbilden der Welt nicht weiter beschäftigen, sondern wir bleiben in der Urlaubsstimmung.
Nein, wir wollten uns einfach nur kurz fassen und ich würde sagen, wir machen uns jetzt vom Acker. Genießt den Rest des Sommers.
Wir versuchen mal gucken, vielleicht nächste Woche holen wir euch aus der Urlaubsstimmung dann wieder raus.
Ja, nächste Woche wird's langsam. Also in Sachsen, also es gibt einige Bundesländer, wo noch Ferien sind. In Bayern, ich weiß gar nicht, haben in Bayern die Ferien schon angefangen? Jetzt Anfang August?
Ich glaube nicht.
Guck schnell nochmal, wir haben ja viele, 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 viele Podcast-Hörer in Bayern. Nicht, dass wir die jetzt verprellen.
Ferien, Deutschland, Sommer. Ja. Sommer 2019. So, Moment, jetzt hier. Ach, das ist Service, den Leuten dann jetzt zu sagen, ihr hattet Ferien.
Ja.
So, also wir haben tatsächlich, auch Brandenburg ist auch schon wieder zurück, Berlin ist zurück aus den Sommerferien und es sind alle drin. Also es sind alle, Bayern hat auch angefangen letzte Woche.
Letzte Woche angefangen?
Ja, geht bis zum 9. September.
Ey, okay,
die sind wirklich klar. Die spätesten sind gewesen, aber sind jetzt dran. Baden-Württemberg auch, beide sehr spät.
Da sind wir natürlich nächste Woche noch sehr früh dran, wenn wir sagen, wir holen euch raus aus dem Sommer. Ja. Machen wir nächste Woche nochmal Sommer?
Wir machen nochmal Sommer, es sind ja noch Ferien, dann zumindest bei uns.
Ja, okay, alles klar. Hoffen wir, dass er nicht ins Wasser fällt. Der erste Teil war ja sehr schön, jetzt gehe ich erstmal Wasser lassen und Micha, wir hören uns dann im Radio.
Sehr gerne, tun wir.
Oder spätestens nächste Woche hier an dieser Stelle.
Im fast noch Sommer-Podcast.
Ja, genau, also lasst es euch gut gehen bis dahin.
Macht's gut.